Kirche, Gemeinde sein. Wir haben schon ein wenig hineingeschaut durch die Präsentation von dem einen Lied, Kirche, Gemeinde in der Vergangenheit. Sind wir uns bewusst, dass nicht wir Gemeinde heute erfunden haben? Es ist eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die sich hindurchzieht durch Jahrhunderte. Und diese Geschichte ist ein Wirken des ewigen Schöpfers aus der Ewigkeit in die Zeit. Und Zeit vergeht. Und darum ist Gott selbst Mensch geworden, in dem Sohn Jesus Christus in die Zeit gekommen, weil er Menschen hinzuruft, beruft, als sein Volk, Kirche, Gemeinde. Heute hier vor Ort, aber auch weltweit, baut er seine Gemeinde. Die Berufung der Kirche oder Gemeinde, wir werden sehen, und meine Berufung, deine Berufung. Wir lesen in Epheser Kapitel 3 ab Vers 10 einige Verse und dann gehen wir bis Epheser 4, Vers 6. Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Jesus Christus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnis. Paulus war im Gefängnis gefangen. Er schreibt, inspiriert durch den Geist Gottes. Und er sagt der Gemeinde, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse, um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, jede Generation im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden in dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre. In der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Kapitel 4, Vers 1 weiter. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Kapitel 4, Vers 1 haben wir gelesen, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, ja, er war einer der Verfolgten, nicht wahr, saß gefangen, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Die Berufung der Kirche oder Gemeinde und meine Berufung. Ich habe mich belehren lassen durch ein Zitat auf Wikipedia. Der Name Kirche, der kommt vom Griechischen Kyriaka, das heißt dem Herrn gehörig, dem Herrn gehörig. Kyriaka, Kirche. Im Lateinischen heißt es Ecclesia, die Schar der Herausgerufenen, Deutsch Gemeinde. Der Name Kirche sagt, dass unter Kirche das von Gott gerufene, berufene Volk zu verstehen ist. Das wurde schon im Zweiten Vatikanischen Konzil so bestimmt oder bestätigt. Das von Gott gerufene Volk. Der Begriff Kirche meint zugleich auch die lokalen Einzelkirchen, wie die Kirche in der Holeestraße, nicht wahr? Der Begriff Kirche meint zugleich eben die Einzelkirche, wie auch die Universalkirche weltweit, die Kirche. Aber ihr Lieben, ihr wisst ja auch, ist nicht nichts Neues. Kirchen, wenn wir nur ein wenig hinausschauen in unsere Welt, die Bauten, Gebäude, es gibt unzählige Gebäude, die wir Kirchen nennen, viele religiöse Häuser, Konstruktionen aller Gattungen. Wir waren kürzlich, einige wissen es, ich hatte das große Vorrecht, in Rumänien zu reisen, und ich habe gestaunt, die großartigen, prächtigen Kirchen, Domen, Kathedrale der orthodoxen Kirche dort. Architekturell kolossal, bestaunenswert. Ich habe gestaunt. Einrichtungen, Klöster, Touristenattraktionen, Wallfahrtsorte. Nicht nur, ihr Lieben, in diesem Land, nein. In diesem Land auch in den kleinen Dörfern haben wir Aushängeschilder gesehen, immer wieder. Biserica Baptista. Ganz einfache Dorfgebäude, Baptistenkirche oder Gemeinde. Das auch. Ja, Kapellen, Kirchengebäude, Kathedrale, Dome, Synagogen, Moscheen, Zeugen Jehovas Reichssäle, Tempel. Wir denken an den ehemaligen Tempel in Jerusalem, aber auch in Frankreich, die Protestanten sagen zu ihrer Kirche ein Temple, der Tempel, nicht wahr? Im Buddhismus sogar sagt man der Tempel. Nicht nur das Gebäude als solches wird beachtet, wenn man von diesen Gebäuden spricht, sondern auch eines ist immer wieder hervorgehoben, man will die Anzahl betrachten der Menschen, die hier ein- und ausgehen. Oh, das ist eine große Kirche, nicht wahr? Man schaut auf die Anzahl der Besucher. Nach dem allem lesen wir in Epheser 3, Vers 10 eben, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Kirche, die Gemeinde, die Herausgerufenen, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er, Gott, gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Sehr merkenswert ist, dass die Menschen mit Ideologien, mit theologischen Ansichten, mit Glaubensrichtungen mehr oder weniger immer mit spirituellen Bedürfnissen leben. Der Mensch, spirituelle Bedürfnisse jener Art und Gattung, wenn wir die Tiere beachten, Tiere, Vögel, Fische, ihre Instinkte und ihre Unterkünfte, die haben sie, ja. Aber Kirchen, Kapellen bauen Tiere keine. Altäre bauen Tiere und Vögel und Fische keine. Brauchen sie nicht. Aber der Mensch sucht, hat spirituelle Bedürfnisse. Sogar der Freidenker, der Atheist, er stellt sich seine Ideologien nach seinem Muster und richtet sich danach. Es geht immer wieder, leider geht es immer wieder so weit, dass die Menschen sich gegenseitig dann schmähen, hassen sogar. Im ideologischen Kampf, sektiererisch, religiöser Wahn, schrecklich. Durch die Generationen hindurch, die ganze Geschichte, bis heute. In der Bibel stellen wir fest, wie schon zum Beginn der Menschheitsgeschichte, schon damals, wie der Mensch sich der Überzeugung hingibt, er könne selbst entscheiden, was gut und böse ist. Da war der Anführer Satan, welcher wusste vom freien Willen des Menschen, von Gott ihm gegeben, nach Gottes Bild erschaffen, der Mensch. Er wusste von dem freien Willen des Menschen. Und Satan war ein Schlangenwesen, lesen wir in der Bibel, gegenwärtig damals. Und er behauptete, ein Geheimnis zu kennen über Gott. Ja, ein Geheimnis, welches er in seiner Ideologie, in seiner Theologie jetzt dem Menschen lehren wollte. Er sagt, Gott weiß. Der Satan, diese Schlange, er sagt, Theologie, Gott weiß. An dem Tag, da ihr vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen werdet, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. So steht es in 1. Mose schon, ganz am Anfang der Bibel. Die Wahrheit kommt immer, immer durch Gottes Wort und nicht von Engeln oder Prediger, die behaupten, Gottes Absicht zu kennen. Die Wahrheit kommt von Gottes Wort, hier, nicht durch Engelbotschaften, nicht durch etwas, was hinzugefügt wird, durch Prediger, die behaupten, noch einiges besser zu wissen. Ein Geheimnis. Oh, interessant, nicht wahr? Die Wahrheit über Gut und Böse spricht Gott selbst, sein Wort. Der Schöpfer hat sein Wort gegeben, aber tragischerweise geht der Mensch willentlich auf die Worte eines anderen ein. Und somit erfüllt sich auch, was der Schöpfer warnend gesagt hatte. Er hat sie gewarnt. Er sagt, wenn ihr darauf eingeht und von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen esst, dann geht's schief. Er hat sie gewarnt. Der Mensch, ewig erschaffen, verfallt dem Tod. Heraus aus dem Leben und das für ewig. heraus aus dem Leben für ewig. Obwohl bei dem Menschen nun die Erkenntnis von Gut und Böse besteht. Ja, sie ist vorhanden. Aber was herrscht? Das Böse herrscht. Er hat Verständnis von Gut und Böse. Aber bis ins Neue Testament heißt es dann, ich möchte das Gute tun, aber ich vermag's nicht. Das Böse, was ich nicht tun will, tue ich. Versklavt im Bösen. Und so herrscht das Böse in einer ganzen Menschheit von Generation zu Generation. Wir wissen, heißt es, die Menschheit abgefallen ins Böse. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Das Wissen ist da. Und das ist wieder das andere. Wir wissen, dass wir von Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet, heißt es in 1. Johannes 5, 19. Angst vor Gott und seiner heiligen Reaktion, das ist die Menschheit. Angst vor Gott und seiner heiligen Reaktion. Und das drängt den Menschen hinter die Bäume, schon im Garten Eden, wo er sich versteckt. Er will sich verstecken. Er baut schützende Verstecke in Religionsanstrengungen und Ideologien aller Art. Aberglaube, aber auch Rebellion gegen Gott. Gott hat aber nicht aufgehört. Oh nein! Das ist die gute Nachricht. Gott hat nicht aufgehört, den verlorenen Menschen, die Menschheit zu rufen. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? 1. Mose 3, 9. Und hier, ihr Lieben, in diesem Ruf Gottes, wo bist du, Mensch? Schon im Garten Eden haben wir die eigentliche Berufung, die schließlich zur Kirche oder Gemeinde führt. Gott ruft den Menschen zurück in seine Gemeinschaft. Aber der Mensch versteckt sich immer noch. Schon die ersten Nachkommen damals des Menschen, welche Gott suchte und zurückbringen wollte unter sein Wohlwollen, schon die ersten Menschen damals, lesen wir in der Bibel, die brachten ihre Opfer. Kain, er betrieb Ackerbau, heißt es, und er legte Früchte des Erdbodens vor Gott auf den Opferaltar. Abel, sein Bruder, war Schafhirte, und er brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe, heißt es. Gott, der Schöpfer des Menschen, gab gleich zu verstehen, damals schon, dass er nicht auf die Person von Kain und Abel sieht. Nein, nicht auf die Person. Er handelt niemals nach Ansehen der Person, niemals. Aber hier bei Abel, da war ein Opfer auf dem Altar, bei Kain auch. Auf dem einen Altar liegt eine Predigt von Gott. Darauf sieht Gott. Er predigt hier schon, wie es zurückkommt zur Gemeinschaft mit ihm. Auf diesem Altar, wo das Opferlamm liegt. Gott predigt eine Predigt, die ewig gilt, ihr Lieben, ewig. Die galt schon damals. Diese Predigt zieht sich durch den ganzen Plan Gottes zur Versöhnung und Rückführung der Menschen in die Gemeinschaft mit ihm. Gemeinde, Gemeinschaft mit ihm. Kain wurde sehr wütend, weil er merkte, mein Opfer sieht Gott nicht an. Religiöser Eifer bringt auch Opfer, ihr Lieben. Religiöser Eifer bringt auch Opfer. Das ist so in den Religionen dieser Welt, in dem Aberglaube dieser Welt. Der Mensch bringt Opfer, fanatisch manchmal. Er kann sich sogar selbst zum Tod weihen für seine Überzeugung. Das ist der Mensch. Religiöser Eifer bringt Opfer, aber er wandelt sich in Eifersucht. Er wandelt sich in Rivalität und endet bei Kain mit dem Mord seines Bruders. Die Bibel lehrt uns, das Opferlamm auf dem Altar vor Abel ist die Predigt der Verheißung Gottes. Zurück in die Gemeinschaft mit ihm, weil er in seiner ewigen Gerechtigkeit, Gott heilig gerecht, in seiner ewigen Gerechtigkeit, aber auch Liebe zu den Menschen. Er wird sich hingeben als der einzige Weg zurück in die Gemeinschaft mit ihm, dem Schöpfer. Als gerechter und heiliger Gott, welcher alle Schuld, alle Ungerechtigkeit, allen eitlen Wandel der Menschen mit heiligem Zorn richten muss, sein Gericht kommt darüber. Aber er zeigt, Leben von Tieren wird geopfert zur leiblichen Nahrung, ja, zur Speise für den Menschen, dass er leiblich leben kann, aber auch als Beweis, dass nur das Leben von Gott in seiner Hingabe uns ewig zum Leben führt wieder, ewig zur Gemeinschaft zurückführt mit dem Gott des Lebens. Denn der andere ist der Mörder von Anfang an. Nach dieser ersten Zeit, damals Kain und Abel, nach dieser ersten Zeit durch die gezielte Berufung vieler Menschen und ihrer Nachkommen entstand schließlich ein Volk, ein ganzes Volk. Dieses Volk wird ganz praktisch und lange Zeit die Predigt der Versöhnung und Rückführung in die Gemeinschaft mit Gott unter allen anderen Völkern dieser Welt verkünden, dieses Volk. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten führt, zeigt er sich als der souveräne Gott, der handelt. Sie sollen jetzt dort in der Wüste, 40 Jahre unterwegs, ein heiliges Zelt errichten. Unter allen ihren Zelten, wo sie wohnen, 40 Jahre lang, dort, an dem Ort, in diesem Zelt, war Zusammenkunft, das Zelt der Zusammenkunft der Menschen mit Gott, Gemeinde. Warum? Wie geschieht das? Nicht wegen dem Zelt. Dort war wieder, wie bei Abel, der Altar mit dem Opfer, die Predigt vom Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, Schuld trägt, und über sich das heilige Gericht ergehen lässt, damit diese Schuld gesühnt wird, weggenommen wird, damit die Gemeinschaft hergestellt wird mit Gott, dem gerechten, aber liebenden Gott, der die Menschen liebt. Genauso war es auch danach, als der Tempel nach Gottes Maßstäben errichtet wurde und die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen sich herrlich erwies an diesem Ort, den Tempel. Das lesen wir auch in der Bibel. Es heißt zum Beispiel in 2. Chronik 7, 1, und das ist wirklich ergreifend, der Tempel war errichtet, erbaut, alles schön und groß, aber war noch nicht Gemeinschaft mit Gott. Und dann heißt es, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer. Das Haus war gebaut, das Gebäude stand da, aber das Brandopfer war bestimmend. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. 2. Chronik 7,1. Das Haus, Tempel des lebendigen Gottes. Hier hat er Gemeinschaft mit den Menschen. In Hebräer 3, 4 bis 6, ich lese es jetzt nicht, aber im Hebräerbrief wird uns das beleuchtet vom Geist Gottes, was das bedeutet, dieser Bau im Zusammenhang mit der Gemeinde, mit der Kirche, die Gemeinde Gottes durch Jesus Christus, dem Lamm, dem Opfer, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gemeinde, Kirche, wie Gott in der Bibel sie sieht und beruft, ist ein Bau, ja? Ein Bau aus lebendigen Steinen. Gott vergleicht mit einem Bau, Epheser 2, Vers 21, wir haben es gehört, und in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Weiter heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Seine Hausgenossen, Gemeinde, mit ihm in ewiger Gemeinschaft, zurück mit ihm. Und die Bibel sagt, wir können ihm, du und ich, wir können ihm nichts vormachen. Nichts vormachen. Er kennt die Seinen, seine Hausgenossen. Ein Vater in seinem Haus, dem macht man nichts vor. Wenn ein fremder Junge reinkommt und sagt, ich bin dein Kind, der sagt, ja okay, aber ich weiß genau, du bist nicht mein Kind. Dem kann man nichts vormachen. Er kennt die Seinen. Und die Frage ist gestellt, bist du sein? Hast du diese Gotteskindschaft? Wie kommt sie zustande? Jesus sagt, komm aus deiner Gottesferne und bekenne sie und komm zu mir. Ich werde nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, zu Jesus, mit seiner Schuld, mit seinem Lügenleben, mit seinem künstlich-religiösen Leben, aber nicht die Gemeinschaft mit Jesus Christus, sie besteht noch nicht. Komm zu ihm. Du darfst sein Hausgenosse sein. Eine Familie und er kennt mich. Fürchte dich nicht, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Am Kreuz habe ich bezahlt, herausgekauft. Und ich bin auferstanden und überkleide dich mit dem Kleid der Gerechtigkeit, damit du vor Gott in meiner Gemeinschaft, in meinem Haus bestehen darfst. Der Altar. Komm zu diesem Altar, zum Kreuz. Die Liebe des Christus, die alle Erkenntnis übersteigt, seine Gemeinde, der ewige, allmächtige Schöpfer aller Dinge, ist der ewige Vater, der ewige Sohn, der ewige Heilige Geist, welcher für eine Zeit als vollkommener Mensch in der Berufung eines auserwählten Volkes Israel durch eine Jungfrau sich zum Opferlamm schließlich macht, dort auf dem Altar. Wie viel mehr, heißt es in Hebräer 9, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist, damals schon das Lamm auf dem Opferaltar von Abel, durch den ewigen Geist als makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen, dein Gewissen, reinigen wird von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. So steht es in Hebräer 9. Können wir Abel als einen Märtyrer bezeichnen? Können wir Abel als einen Märtyrer bezeichnen? Ich gebe die Antwort mit einer Bibelstelle, Auf alle Fälle, die klare Aussage Gottes in der Bibel lautet, das vergossene Blut von dem Opferlamm, dem Sohn Gottes und Menschensohn, Jesus Christus, Hebräer 12, 24, hör gut zu, redet Besseres als das Blut Abels sogar. Das Blut vom Opferlamm redet Besseres als das Blut der Märtyrer. Die Liebe des Christus erkennen, dies ist die Erkenntnis, welche alles übersteigt. Und das ist, was eben auch in einem zweiten Brief an die Epheser geschrieben wird. Wenn du diese erste Liebe verlässt, dann geht alles verloren. Dann geht deine Gemeinschaft mit Gott verloren. Die erste Liebe, er hat uns zuerst geliebt. Im Brief, in der Offenbarung an die Gemeinde zu Ephesus, ist das Problem dieser Gemeinde. Du hast die erste Liebe verlassen. Ja, du hast gute Werke, ich sehe sie. Ja, du hast Unterscheidungsvermögen und du hast großes Wissen. Okay, du hast das alles. Und Gott sieht das und er schätzt das, aber er sagt, du hast die erste Liebe verloren. Vergessen. Er hat uns zuerst geliebt. Vergiss es nicht. Bleib daran. Er hat uns zuerst geliebt. Durch seine Liebe sind wir zu einer Familie. Wir gehören zusammen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, jede Generation, jede Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. So steht's in unserem Text hier, Epheser 3, 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, die Liebe des Christus, erste Liebe, zu erkennen. Wir können uns auf viel eindrückliche Werte berufen. Zum Beispiel in 1. Korinther 13, der Text, wo die Rede ist von der Liebe. Ja, Weissagungen, große Erkenntnisse, außergewöhnliche, erstaunliche Erfahrungen können wir machen, all unsere Habe austeilen sogar. Sogar den Feuertod erleiden. Enttäuschend aber, von Gott her festzustellen, es nützt dir nichts. Die Liebe fehlt. Die erste Liebe. Wir sind berufen, festzubleiben an dem, was Gott vollbracht hat in dem Opfer. So sehr hat er geliebt. Ich schließe und erinnere daran, das Evangelium ist ein Evangelium gepredigt allen Nationen. Nicht das Gebäude vom Tempel. In einer Stelle, das ist Matthäus 24, wir lesen sie nicht, aber dort in Matthäus 24, viele kennen diese Stelle, da geht Jesus aus dem Tempel heraus mit seinen Jüngern. Und die Jünger sagen, wow, schau mal das Gebäude, Jesus. Das war so großartig, dieser Tempel. Und Jesus sagt, ich sage euch eines, es wird nicht Stein auf Stein bleiben. Es wird alles abgebrochen werden von diesem Gebäude. Und dann könnten wir jetzt, wenn wir es lesen würden, die Zeitung lesen von heute. Dann kommt's, was er alles ankündigt. Und das ist aktuell. Aber damit endet's nicht. Die gute Nachricht vom Himmelreich, sagt er schließlich. Die gute Nachricht vom Himmelreich, das Evangelium, wird der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, 14. Und so baut Gott seine Gemeinde. Wir sind berufen durch das Evangelium. Diese wunderbare, herrliche Gnadenbotschaft Gottes an uns Menschen. Wir sind berufen, erstens, ich fasse zusammen, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht, das Werk, die Kraft des Evangeliums zu verkündigen. Und dann lasst auch ihr euch auferbauen. Dazu sind wir auch berufen. Auferbauen als lebendige Steine, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Das spricht von Fürbitte füreinander, das spricht von Gebet füreinander. Und ihr Lieben, Auferbauung braucht Zeit. Es braucht deine Geduld, aber es ist vor allem ein Geschenk, dass Gott geduldig ist. Auferbauung braucht Zeit, braucht Handreichung des Bauherrn. Auferbauung braucht Handreichung der anderen Arbeiter auch. Der Baustein, er kann sich nicht selber an seinen Platz setzen. Habt ihr das gemerkt, wenn man baut? Kein Baustein kann sich selbst erheben und an seinen Platz setzen, in einem Gebäude jetzt. Und so ist es auch in der Gemeinde. Er ist der Baumeister und er hat Mitarbeiter. Wir gehören zusammen. Das ist gemeinsame Erbauung. Und das brauchst du, das brauche ich. Und ich kann mich nicht herausziehen. Gibt es nicht. Wenn ich zur Gemeinde gehöre, dann ist er der Baumeister und ich brauche die Geschwister. Es ist eine Schule. Es ist Probezeit. Es ist Schulung Gottes. Es gibt Aufgaben, es gibt Ermahnungen, es gibt Zurüstung, Mitarbeit, Unterstellung gibt es da und gnädige Ausrüstung gibt es da. Und so wird der Stein zugerüstet, eingesetzt. Und dann heißt es auch, ich sage es noch einmal, zuerst verkündigen, die Tugenden des Herrn Jesus Christus, Evangelium verkündigen, lasst euch auferbauen. Und dann heißt es, geistliche Opfer bringen. Was sind die geistlichen Opfer? Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter, Selbstbeherrschung. Und dann aber eines kommt sehr wichtig dazu. Kannst du das aus dir selber? Niemals. Niemals. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Herr Jesus, komm und herrsche über meine Gedanken und meine Gefühle. Ja, da ist vielleicht Empörung, da ist vielleicht sogar Hass gegen jemand. Herr, reinige mich. Deine Kraft, Herr Jesus Christus, deine Herrschaft in mir durch deinen Geist. Und bleibe fest am Vorsatz Gottes. In Bezug auf seine Gemeinde. Es ist ein ewiger Vorsatz. Wir haben ein Lied gesungen im Chor, Mein Zuhaus. Mein Zuhaus, das Haus der Gemeinde, ist ein ewiges Haus. Und wenn wir da wohnen, dann ist es für immer da. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Mein Zuhause, Gemeinde Jesu, möge Gott dir Freude schenken am Gemeindeleben heute, weil dieses Gemeindeleben ein Ziel hat, ein ewiges Zuhause im Glauben an Jesus Christus. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass wir so hören dürfen, wie du das in deinem Wort, nicht wie ich, der Prediger, oder wir Menschen denken, wie du das siehst in deinem Wort. Gib uns auch in den kommenden Überlegungen und wenn wir dein Wort lesen, zu erkennen, worum es dir geht und dass mein Leben, unser Leben, sich da unterstellt, worum es dir geht. Auch im Gemeindeleben, auch im Miteinander, was dir wichtig ist, nicht was mir wichtig ist. Und lass uns, Herr Jesus, durch die Herrschaft deines Heiligen Geistes, du Christus in uns, immer wieder uns fügen deiner Autorität und uns hingeben. Du Christus Jesus hast uns als Erster so sehr geliebt. Und wenn wir zu dir beten dürfen, dann ist es darum, weil du uns versöhnt hast mit dir. Und so dürfen wir bei dir schöpfen. Schöpfen an Gnade, die genügt. Denn deine Kraft ist es, die uns weiterführt. Bis ins ewige Zuhause als Gemeinde Jesu. Und wir als Glieder, als Bausteine, die du einsetzt. Lob, Preis, Dank sagen wir dir gemeinsam als Gemeinde. Amen.